Heute bei «Apropos» Pennsylvania. In gut 3 Wochen wählt die USA einen neuen Präsident, eine neue Präsidentin. Wobei vor allem Menschen an einem Ort entscheiden, ob es Kamala Harris wird oder Donald Trump.
Pennsylvania has always been central to presidential campaigns.
We're just 23 days away from election night. It might all come down to Pennsylvania.
Orte wie Jonestown können darüber entscheiden, wer der nächste US-Präsident oder die nächste US-Präsidentin sein wird. Jonestown liegt in Pennsylvania. Hier zählt jede Stimme.
Pennsylvania, der bevölkerungsreichste Swing State, könnte den Ausschlag geben in dieser knappen Präsidentschaftswahl. Der USA-Korrespondent Fabian Fellmann hat den umkämpftesten von allen Bundesstaaten von Amerika besucht und viele Menschen angetroffen, die ziemlich unversöhnlich sind. Und über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, wenn gerade nicht Wahlkampf ist, für was ist eigentlich Pennsylvania bekannt?
Da weiss ich im Fall gar nicht, wo anfangen. Für so vieles. Vielleicht für mich besonders wichtig als Schweizer, sie haben recht guten Käse, wegen der vielen Amish, die dort wohnen.
Okay.
Das sind Leute, die noch leben wie im 18. Jahrhundert, viele davon aus der Schweiz eingewandert. Aber nein, ernsthaft. Pennsylvania hat den Übernamen Keystone State. Und Keystone ist der Stein, den man bei einer Brücke, bei einer so einer alten Steinbrücke, zuoberst in der Mitte einsetzt. Und wo die ganze Brücke zusammenhält. Das ist darum, weil Pennsylvania von Anfang weg eine der allerwichtigsten Kolonien war, wo die USA gegründet worden sind. Genau. Dort ist die US-Verfassung geschrieben worden, dort ist die US-Unabhängigkeitserklärung geschrieben worden. Und dort gibt es wahnsinnig viel Kohle, dort gibt es wahnsinnig viel Erdgas, dort hat es Eisenbahnen gegeben, Industrieanlagen. Das ist wirklich so einer von diesen zentralen Orten in den Vereinigten Staaten, obwohl es auch wahnsinnig ländlich und beschaulich ist.
Also man könnte jetzt meinen, der Podcast sei gesponsert von der Tourismusbehörde in Pennsylvania. Das ist natürlich nicht so. Wir reden heute über den Bundesstaat, weil es der Swing State ist im Moment. Warum nochmal ist Pennsylvania so wichtig für die Präsidentschaftswahl am 4. November?
Aber genau, es ist halt wirklich der wichtige Swing State, wo du sagst, darum ist so wichtig für die Präsidentschaftswahl. Swing States sind die Staaten, wo nicht so ganz klar ist, auf welche Seite dass sie tendieren bei der Präsidentschaftswahl, ob sie Republikaner oder Demokraten wählen. In Pennsylvania hat Donald Trump 2016 eine Mehrheit bekommen. 2020 hat dann Joe Biden eine Mehrheit bekommen. Und Pennsylvania ist eben der bevölkerungsreichste Swing State. Das heisst, dort gibt's auch am meisten Stimmen zu holen für das Gremium, das Electoral College heisst. Das sind die, die dann auch wirklich den Präsidenten wählen. In Pennsylvania gibt's 19 von diesen Stimmen zu holen. Und das macht aus Pennsylvania so wirklich einen der entscheidenden oder eben vermutlich der entscheidende Staat. Wenn man den holt, ist es sehr viel einfacher, in dem Electoral College auf 270 Stimmen zu kommen, was dann die Mehrheit ausmacht und die Präsidentschaftswahl garantiert.
Das heisst, sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump haben ein grosses Interesse an Pennsylvania. Du bist ja vor kurzem dort angereist. Wie viel merkt man dort von diesem Wahlkampf?
Der Wahlkampf ist omnipräsent in Pennsylvania. Also man muss sich wirklich vorstellen, man fährt da von Washington aus, ich bin mit dem Auto dorthin gefahren, fährt man zuerst mal aus dem riesigen Agglomerationsgürtel von Washington aus eine Stunde lang und nachher wird es langsam ein bisschen ländlicher und dann geht es in die Berge rauf. Die heissen Appalachen, das ist so eine riesige Gebirgskette, riesig im Sinn von flächenmässig riesig, wo sich die ganze US-Ostküste nachher zieht. Nicht furchtbar hoch, aber sehr breit und viele Täle und abgelegen. Und dann geht es so die kurvigen Wälder. Das ist eine abgelegene Gegend. Es hat dort Parks, Nationalparks, Stateparks, dort Seen. Man kann gut jagen dort, gut wandern, alles Mögliche. Man ist wirklich auf dem Land. Aber überall dort hat es auch die roten Trump-Vans-Schilder. Und das sind kleine Schildchen, wie sie im Vorgarten stehen. Ich glaube, die Bilder kennen wir unterdessen alle. Da hat es dann aber auch riesige Fähnen, die eine ganze Scheuer abdecken auf der Vorderfront. Da hat es Trump sein Gesicht drauf. Man sieht den Trump meistens mit einer amerikanischen Fahne kombiniert. Da gibt es Sprüche darauf, wie eben, dass es ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gegeben hat, dass es Anklagen gegen ihn gegeben hat, dass er auf ihn geschossen worden ist, aber dass er eben immer noch steht, still standing. Und das ist wirklich omnipräsent. Und nachher ist es auch im Alltag. Also wenn man Fernsehen schaut in Pennsylvania, hat man nur die ganze Zeit zwei Sorten von Werbung. Das eine sind Medikamente für alte Leute. Das habe ich da in Washington im Fernsehen auch. Und das andere, das habe ich eben in Washington nicht, sind Wahlwerbungen. Und die Wahlwerbungen sind in Pennsylvania darum so omnipräsent, weil beide Kampagnen zusammen geben etwa ein Viertel von ihrem Werbebudget in Pennsylvania allein aus, obwohl der Staat 9 Millionen Wahlberechtigte hat, von über 200 Millionen in den gesamten USA. Also da sieht man auch die Bedeutung, die die Kampagne dem Staat beimessen.
Also auch die Harris-Waltz-Kampagne misst dem Staat eine grosse Bedeutung zu. Aber wenn man dir so zulässt, dann sieht es dort tiefrot aus.
Ja, genau. Das ist natürlich jetzt ein Eindruck, der prägt ist vom Land, wo ich drüber gefahren bin. Das ist in Pennsylvania so wie in den gesamten USA. In den ländlichen Gebieten ist Donald Trump vorne. Und in der Stadt ist es dann schon ein bisschen anders. Da sieht man nachher auch Harris-Waltz-Schilder. Ich bin zum Beispiel in Pittsburgh jetzt gerade gewesen. Aber auch dort bin ich offen gestanden erstaunt gewesen. In Washington D.C. zum Beispiel sieht man in der Stadt eigentlich keine Trump-Schilder. Das ist alles tiefblau, tiefdemokratisch, sagt man dem. Da wird Harris, also Demokraten kommen auf 90% Stimmenanteil in Pittsburgh. Sieht das schon ein bisschen anders aus, ist auch nicht ganz so eine grosse Stadt. Aber dort habe ich doch relativ viele Trump-Schilder auch gesehen und das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt und mich ein bisschen daran zweifeln, wie stark das Rückhalt für Kamala Harris wirklich ist.
Fabian, ein Ort, wo die roten Schilder und die roten Kappen niemand erstaunen, das ist eine Trump-Rally in der Kleinstadt Indiana in Pennsylvania, die du besucht hast. Du hast dort den Trevor getroffen. Wer ist er?
My name is Trevor and I'm here to see Donald Trump speak in Indiana, Pennsylvania.
Der Trevor ist einer von diesen Gruppen gewesen, wo mir da besonders ins Auge gestochen ist. Ich bin auf Indiana gegangen, weil das eben auf dem Land liegt. Das liegt dort, wo die Kohleminen sind. Das liegt dort, wo das Erdgas aus dem Boden kommt. Das ist eigentlich das Ziel gewesen von meiner Reise, dann etwas zum Thema Fracking auch zu schreiben. Und bei dieser Trump-Rally ist mir aber dann aufgefallen, dass es unglaublich viele Studenten gehabt hat. Oder Leute im Studentenalter, muss ich vielleicht sagen. Habe ich ja nicht unbedingt angesehen, was sie sind, aber der Trevor ist dann auch so ein Student gewesen und er ist mit einer Gruppe von Kollegen dort gewesen. Die haben alle so rote Hütchen angehabt und er hat eine Fahne umgebunden gehabt, eben so eine Trump-Amerika-Fahne, das hat er so wie ein Cape um sich umgebunden gehabt. Und das ist eines von den ersten Mal, dass sich so viele junge Leute an einer Trump-Rallye getroffen. Das sind in der Regel sind das eher Veranstaltungen, wo ältere Leute hingehen, weil die älteren Leute konservativer sind einerseits und andererseits auch, weil die Zeit haben, um den ganzen Nachmittag anzustehen und auf Donald Trump warten. Das haben Leute, die arbeiten, normalerweise ja nicht. Mhm. In Indiana, das ist eine Unistadt und dort scheint das so ein Phänomen zu sein, dass es für Junge cool ist, eben sich so als Trump-Anhänger so richtig zu verkleiden, wie man sich würde anlegen, wenn man zu einem Fußballmatch, in den USA natürlich Football oder Baseball, geht und so quasi das geht feiern. Und darum habe ich ihn angesprochen und gefragt, warum dass er Donald Trump wird wählen.
Personally, I like how he says things the way that they are. He's not really someone who beats around the bush. And I can respect that about a leader. Mainly that's the biggest thing. Plus, I think he's a very business-minded individual. And I think as someone who favors the economy and everything, I think he's going to bring America back to where it was when he was in office.
Der Trevor betont, dass eben der Trump business-minded sei, also als Geschäft denke. Er selber eben, er studiert ja. Wieso ist ihm das Thema so wichtig?
Mit dem sagt der Trevor das, was viele Republikaner sagen, die jetzt nicht unbedingt sich ins fremdenfeindliche Trump-Lager tun, sondern die einfach sagen, ja, er ist halt der Geschäftsmann und mir ist es wichtig, dass die Wirtschaft läuft und der Geschäftsmann weiss am besten, wie das funktioniert. Das ist so die grosse Argumentationslinie. Er selber hat auch gesagt, er sei nicht unbedingt so ein Die-Hard-MAGA-Fan, also Make America Great Again. so ein ganz harter Fan. Aber ich habe gleich auch gefunden, er ihm gefällt, wie Donald Trump sich äußert, dass er eben eine einfache Sprache braucht, dass er sich nicht davor zurückscheucht, auch sehr sich kontrovers zu äußern. Und für ihn als Student ist es eben besonders wichtig, dass die Wirtschaft jetzt floriere. Oder er ist in einem Alter, wo die Amerikaner sehr viel Geld ausgeben müssen, sehr viele auch Schulden machen, nämlich eben, um sich eine Universitätsausbildung oder eine College-Ausbildung zu zahlen. Das ist in den USA nicht gratis. Das kostet je nach College oder Uni bis zu 30.000, 40.000 Dollar pro Jahr. Und da muss man auch noch irgendwo gewohnt haben und gegessen haben. Und jetzt hat man eine Inflation gehabt seit der Pandemie, wo sehr hoch war. Also alles ist sehr viel teurer geworden, besonders die Esswaren. Und das schlägt natürlich sich in einem Studentenbudget sehr stark nieder. Und zudem ist der Trevor jetzt an einem Punkt, wo er sich muss überlegen muss, finde ich eine Arbeitsstelle, wo finde ich die und wie viel kann ich verdienen? Kann ich meine Schulden aus dem Studium auch zurückzahlen? Und da hat er gefunden, dass ich ihm eben den Trump näher als Kamala Harris.
I think inflation is a really big thing. I want to own a house one day. And right now, just with the rates of everything, it's going up and up. And I would just really like to be able to see everything come down. Not only that, but inflation and everything as well.
Der Trevor ist ja nicht der Einzige, der in Pennsylvania so denkt, der seine Hoffnungen in Donald Trump legt. Vor kurzem hat ja der Trump auch sehr einen ikonischen Auftritt gehabt in der Stadt Butler. Das ist etwa 2 Autostunden von Indiana weg. Was war das Besondere an diesem Auftritt?
Butler kennt inzwischen ja jeder Mensch wahrscheinlich den Namen. Das ist ein kleines Käffli, eben außerhalb von Pittsburgh auch. Und dort ist der Donald Trump Mitte Juli fast erschossen worden. Es hat ihn am Ohr getroffen, der Schuss. Es ist ein Mann gestorben, der in den Zuschauerrängen war, weil ein junger Mann mit einem Sturmgewehr hätte können auf ein Dach klettern und auf Trump schiessen. Und besonders ist halt jetzt gewesen, der Trump hat dann ja die Faustufe gehabt mit den Secret Service Schutzleuten um ihn herum und hat gerufen, fight, fight, fight. Das ist zu so einem ikonischen Bild geworden. In dem Moment haben alle das Gefühl gehabt, Donald Trump hat wahrscheinlich jetzt die Wahl gewonnen. Kurz darauf aber hat Joe Biden sich aus dem Wahlkampf zurückgezogen. Kamala Harris ist gekommen, die ganze Dynamik in dem Wahlkampf hat wieder gekehrt. Plötzlich ist Kamala Harris in der Umfrage vorne. Und jetzt ist Donald Trump in das Butler zurückgegangen. Mit dem hat er 2 Sachen bezweckt. Das eine ist, das Image von sich fördern, also einem Mann, der stark ist, keine Angst hat. Und zum Zweiten hat er mit dem auch die Dynamik in dem Wahlkampf nochmal kehren. Er hat wieder daran erinnern, dass er ja der ist, der auf ihn geschossen worden ist. Etwas sehr Außergewöhnliches, was man aber schon fast wieder ein bisschen vergessen hat, was schon fast wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, seit nicht mehr Joe Biden der Kandidat ist bei den Demokraten.
He's a great gentleman. He's done such an unbelievable job for North Carolina, for Georgia, for Alabama.
Und dann hat auch noch der Elon Musk einen Auftritt gehabt.
His name is Elon Musk. He saved free speech.
Genau, der Elon Musk ist auf der Bühne rumgehüpft.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA. Well, first of all, I
want to say, der reichste Mann von der Welt ist umgehüpft wie so ein Gummiball. Es hat sich sogar, es hat sich sogar das T-Shirt aus der Hose gelüpft und man hat seinen nackten Bauch gesehen, was die amerikanische Presse sofort bemerkt hat. Das ist ja etwas, was da nicht zum guten Umgangston gehört, besonders nicht für einen Republikaner, für einen Mann. Der Elon Musk, Eigentümer von X, von Tesla und von weiteren Firmen, hat sich hinter Donald Trump gestellt. Er finanziert den Wahlkampf der Republikaner mit Dutzenden Millionen Dollar. Ich sage extra von den Republikanern in der Mehrzahl. Das ist nicht nur für den Trump, das ist auch für republikanische Kandidaten in Swing States. Das ist auch, um republikanische Wähler zum Wählen zu bewegen in den Swing States. Der Musk ist in Butler auf die Bühne geholt worden vom Trump, um nochmal extra einen Punkt zu machen, wie sehr dass der Trump jetzt eben die Unterstützung von der Tech-Szene genießt, von der Silicon Valley-Szene, die lange als eher ein bisschen links gehalten hat. Aber der Musk ist halt eine Ikone in diesem Bereich. Er ist für Leute, die internetaffin sind, die sich für Kryptowährungen interessieren, ist er eine Identifikationsfigur. Und diesen Einfluss soll er jetzt für den Trump geltend machen.
Der Trump inszeniert sich also mit dem Elon Musk, mit dem Tech-Milliardär. Er inszeniert sich als starker Mann, der eben das Attentat überlebt hat. Kamala Harris auf der anderen Seite, hast du ja gesagt, ist wie weniger sichtbar, zum Beispiel an den Schildern, in den Vorgärten, in der Stadt. Hast du bei deiner Reise durch Pennsylvania trotzdem Leute getroffen, die überzeugt davon sind, Kamala Harris zu wählen?
Ja, die Leute finden wir selbstverständlich auch, oder? Also Pennsylvania ist wirklich ein Swing State. Das heisst, selbst wenn ich jetzt den Eindruck bekomme, dass Kamala Harris dort vielleicht nicht ganz so viel Unterstützung genießt, wie die Umfragen sagen, das sind um die 50% der Leute, die sie unterstützen. Ich habe in Indiana mit Studentinnen und Studenten geredet. Unter denen war Eric Kimmel, der Psychologie studiert an der Uni, und zusammen mit dem Verlobten unterwegs war und erzählt hat, dass sie beide Angst haben vor Übergriffen. Also sie arbeiten beide in einer Tankstelle neben dem Studium. Wir haben einen Tankstellen-Shop, das heisst Sheets, das ist 24 Stunden Aufwand. Dann gehen sie spät in der Nacht, laufen sie zusammen heim. Und da kommen jetzt immer wieder an den Bars vorbei, die im Ortszentrum sind und wo die Studenten gehen ein bisschen gut rumsaufen. So haben sie es geschildert. Das ist jetzt nicht meine Wortwahl unbedingt. Und da werden sie regelmässig angepöbelt, dass sie doch Kamala-Wähler sind. Die haben beide gefärbte Haare. Eric hat auch Piercings im Gesicht. Ich weiss nicht, ob sie miteinander Hand in Hand durch die Stadt laufen manchmal. Und das outet sie als Mitglieder von der LGBTQ-Gemeinde, die eher zu den Demokraten tendiert und sie eben dann auch angreifbar macht. Und Eric Kimmel hat dann auch gesagt, er ging nicht mehr allein durch die Stadt, selbst am Tag, weil er einfach Angst hat vor Übergriff. Es zeigt einfach so ein bisschen, was für ein Klima das dort stattfindet.
Das heisst, er befürchtet eigentlich so ein bisschen Verruhung, wenn der Donald Trump Präsident wird.
Ja, genau. Besonders Leute aus der LGBTQ-Gemeinde sind, haben sehr Mühe und haben zum Teil wirklich Angst, dass der Donald Trump Übergriffe legitimiert. Es haben mehrere Leute, die ich mit ihnen geredet habe, auch die Fernsehwerbungen erwähnt. Einer von diesen Punkten, wo die Republikaner jetzt ganz viel Aufmerksamkeit drauf legen in diesen Werbungen, ist, dass Transsexuelle können zum Beispiel beim Frauensport teilnehmen. Sie verstehen das als Teil von einem LGBTQ- und transfeindlichen Diskurs, der eben dazu führt, dass Leute, die weitergehen, die auch Gewalt im Sinn haben, sich durch das legitimiert fühlen, die Gewalt dann auch auszuüben. Und wir haben auch ab und zu Beispiele von Angriffen von konservativen Gruppen auf zum Beispiel Drag-Shows. Das haben wir immer wieder gesehen in den letzten Jahren. Das ist nicht nur einfach eine Befürchtung, sondern man sieht, dass die gewalttätigen Übergriffe zunehmen. Von der Kamala Harris hingegen erwartet sie sich eben einen ganz anderen Diskurs, nämlich einen von der Freiheit. Kamala Harris sagt ja, dass gerade für die ganze LGBTQ-Gemeinde Freiheit eben wichtig ist, Freiheit selber können entscheiden. Und das ist auf ihrer Seite wiederum ein sehr wichtiges Argument, das sie auch in Verbindung bringt mit dem Recht der Frauen und abgesehen von Männern auf Abtreibung, wo es um die Freiheit geht, selber über sein Leben zu entscheiden, ohne Angst vor Übergriff durch den Staat oder durch fanatische Gruppen, die die persönliche Freiheit einschränken.
Mit diesen Themen kann sie also punkten, auch in Pennsylvania. Welche Probleme hat denn Kamala Harris als Demokratin vielleicht jetzt gerade in diesem Bundesstaat?
In Indiana sind wir zumindest im Kohle- und Erdgasbereich. Und ich habe dort einen Mann getroffen, wo mir erzählt hat, dass seine ganze Familie traditionell Demokraten gewählt haben. Das ist Gewerkschaftsland, das sind Minenarbeiter, die haben sich in Gewerkschaften organisiert gehabt, gegen unsichere Arbeitsbedingungen protestieren. Die haben jahrzehntelang demokratisch blau gewählt. Wo aber die Industrialisierung eingesetzt hat und sehr viele Arbeitsplätze weggezogen sind, in der Stahlindustrie zum Beispiel nach China, und gleichzeitig der Klimaschutz dazu geführt, dass man Kohleförderung ein bisschen und die Erdgasförderung kritischer anschaut, haben sich die Gewerkschaftsmitglieder, die Minenarbeiter, unter Druck gefühlt und sind mehr und mehr zum Donald Trump übergewandert. Und der Konflikt spielt sich jetzt immer noch ab. Sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump versuchen, die Gewerkschaften zu werben. Das sind mächtige Gewerkschaften in Pennsylvania. Es sind mächtige Gewerkschaften auch in den anderen zwei Swing States im Norden, nämlich Michigan und Wisconsin. Dort geht es zum Beispiel auch um Gewerkschaft von der Automobilindustrie. Dort geht es um Gewerkschaft von den Lastwagenfahrer, wo das erste Mal dieses Jahr keine Wahlempfehlung ausgegeben hat auf nationaler Ebene. Und in Pennsylvania ist vor all diesen Themen der Klimaschutz und die Erdgasindustrie und Stahlindustrie im Moment am wichtigsten. Kamala Harris hat 2019 in ihrem ersten Präsidentschaftswahlkampf gesagt, sie will Fracking verbieten. Das ist eine sehr umstrittene Förderungsmethode für Erdgas. Und die ist in Pennsylvania wahnsinnig wichtig. Die hat also einen richtigen Boom ausgelöst und hat aus Pennsylvania in den letzten 20 Jahren den zweitgrössten Erdgasproduzent der USA gemacht. Wenn Harris das würde wollen, verbieten, das Fracking, würde sie damit den Arbeitsplatz in Pennsylvania treffen. Und sie hat darum auch sofort von dem Abstand genommen. Der Donald Trump hingegen sagt, sie will immer noch das Fracking verbieten. Und selber hat er die Losung ausgegeben, Drill Baby Drill, also Bohr Baby Bohr, nämlich einfach die Gasförderung und die Erdölförderung möglichst anzukurbeln. Ihm ist ja dann auch die Abwägung mit Klimaschutzanliegen ziemlich egal. Er sagt, hauptsächlich, dass die USA selber so viel billige Energie wie möglich fördert, weil er den Klimawandel sowieso nur als Lüge betrachtet.
Ihr habt zu dem Thema auch mal eine Folge gemacht vom Amerika-Podcast «Alles klar Amerika». Wir könnten ja gerne noch verlinken, wenn man noch mehr möchte, sich in das Thema vertiefen mit dem Fracking und diesen Energiefragen. Was ist dein Eindruck nach deiner Reise durch Pennsylvania? Wie gut gelingt es der Kamala Harris, gerade so Wechselwählerinnen, die diese Themen hochgewichtet abzuholen?
Ja, ich zweifle langsam daran, ob es die Wechselwählerinnen und Wechselwähler wirklich noch gibt. Und das sieht man auch aus Umfragen. Die USA sind immer polarisierter. Die Leute wissen eigentlich sehr genau, in welche Richtung dass sie gehen wollen, wer dass sie wählen wollen. Es gibt nur noch ein paar wenige 10'000 wirkliche Wechselwählerinnen und Wechselwähler. Die anderen wissen seit Jahren, wer dass sie eigentlich wählen. Und die sind immer latent oder sogar sehr unzufrieden mit dem Kandidat, weil die Amerikaner sind sich gewöhnt, dass zum Schluss zwei Leute zur Wahl haben und aus dem geringeren Übel müssen auswählen. Ich habe wenige Anhaltspunkte dafür gesehen, dass Kamala Harris Wechselwählerin überzeugen kann. Den Republikanern gelingt es relativ gut, sie als links darzustellen, als dezidiert links, obwohl sie selber politisch stark in die Mitte sich bewegt hat. Ich habe den Eindruck, bei den Wechselwählern landet Donald Trump im Moment besser. Die Wechselwähler hören zwar, dass er eine Gefahr ist für die Demokratie, was Demokraten ständig wiederholen, aber ihnen ist im Moment wichtiger, dass es mit der Wirtschaft wieder vorwärts geht. Und dort hat Donald Trump immer noch ein bisschen mehr Vertrauen von den Leuten, dass er das kann, mit Steuersenkung etc. die Wirtschaft stärker in Gang zu bringen.
Fabian, du hast die Polarisierung angesprochen. Wie einfach ist es gewesen, dass Leute überhaupt mit dir darüber geredet haben, für wer sie möchten stimmen?
Es ist nicht ganz so einfach für das, was man eigentlich an einem Ort unterwegs ist, wo jetzt gerade die ganze USA und viele in der Welt auch drauf schauen. Also viele sagen dann, ja, nein, ich habe keine Zeit oder ich weiss nicht, wer ich wählen will. Und eigentlich wissen alle, wer sie wählen wollen in diesem Wahlkampf oder die allermeisten. Und selbst die, die mit mir geredet haben, sind zum Teil sehr zögerlich gewesen und haben so ein bisschen abwartend mal geschaut, was ich für Fragen stellen will, bevor sie sich wirklich auf eine Diskussion eingelassen haben.
You know, I'm able to maintain civility, obviously, but I see a lot of people and it seems like, you know, there's a lot of...
Ein Beispiel war Ethan.
It's very, people very much speak freely their opinions to the point where it's like... Okay. See, for example, like somebody came in and said about another candidate that, oh, I just don't like them. And I think this is a thing that's happened in the past couple of years. People get really attached to their candidates.
Bei der Arbeit in einem Kaffee, gerade um eine Ecke gemerkt, Ethan, aber dann sehr schnell, dass man ein bisschen aufpassen muss mit seiner Meinung nicht darf sehr stark usieren.
The word is tense. It's, you know, I can be friendly with other people, but, you know, on the down low, it's like, what are you truly voting for? What are you going after? And each of us kind of takes it into a very personal account.
Man ist zwar freundlich miteinander, aber man ist unter der Oberfläche ständig ein bisschen am Abwägen, wie weit dass man eigentlich gehen kann, wie offen dass man mit jemandem reden kann und ob eine zuerst mal freundliche Unterhaltung sehr schnell ausartet in eine gegenseitige Beschimpfung statt in eine ordentliche Diskussion. Und so in dem Moment, wo man freundlich miteinander diskutiert, aber anderer Meinung ist, das haben viele gesagt, erleben sie im Moment nicht mehr in ihrem Umfeld.
I don't tell them directly who I vote for. I think that that's a private thing. You know, it's the talk of the town, right? but I hesitate because, again, these things are personal now, you know, and it's weird.
Fabian, wenn man jetzt auf die Umfragen schaut, dann sagen die in Pennsylvania wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus am 4. November. Traust du dem Bild?
Ich glaube, ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist ziemlich klar, dass sich das abzeichnet. Oder wir haben in vielen Umfragen gesehen, es auf den ersten Blick so aus, als ob Kamala Harris auch in Pennsylvania leicht voraus sei. Das ist allerdings immer im statistischen Fehlerbereich. Also eigentlich kann man nicht sagen, wer voraus ist. Insofern ist es Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich bin jetzt ein bisschen davon geprägt, dass ich halt eben in einem sehr republikanischen Teil unterwegs war und in dieser Stadt Pittsburgh auch viele rote Fähnchen angetroffen habe, Trump-Fähnchen angetroffen habe. Und wenn man berücksichtigt, dass 2016 und 2020 Donald Trump seinen Stimmenanteil in der Umfrage immer stark unterschätzt worden ist, dann gibt es sich so eine Gemengelage, wo man wirklich ins Zweifeln kommt, ob es Kamala Harris länger kann. Und der Donald Trump hat verschiedene Szenarien, wie er im Electoral College auf 270 Stimmen auf eine Mehrheit kommen kann. Für Kamala Harris hingegen wird es ohne Pennsylvania vermutlich sehr, sehr schwierig. Sie ist wirklich auf einen Sieg dort angewiesen. Es gibt allerdings ein paar Unwägbarkeiten. Man sieht zum Beispiel, dass lateinamerikanische Wähler und Wählerinnen sind in Pennsylvania noch mal wichtiger als vor 4 Jahren, wo der Joe Biden schon gewonnen hat, und noch viel wichtiger als vor 8 Jahren. Das sind traditionell stark demokratische Wähler. Gleichzeitig gibt es auch bei denen so eine Tendenz, vor allem bei den Leuten mit einer weniger hohen Ausbildung, dass sie zum Trump überwechseln. Und in all diesen Bewegungen in richtig rauszuspüren, wo das es durchgeht, ist im Moment furchtbar schwierig. Man sieht wenige Anhaltspunkte dafür, die einem wirklich das ganze genaues Bild geben können. Mir sind eben einfach Zweifel aufgekommen, ob Kamala Harris wirklich so eine starke Position hat, wie man aus der Umfrage könnte lesen.
Es ist jetzt noch weniger als ein Monat bis zur Wahl. Das ist ziemlich nahe jetzt. Vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen stärker aus dem Fenster lehnen. Mit welchem Bauchgefühl kommst du aus Pennsylvania zurück? Wird es dort am Ende Kamala Harris machen oder Donald Trump?
Wir haben letztens unter Korrespondenten darüber diskutiert und wir sind viele von uns zum Schluss gekommen, dass es nach Trump aussieht. Und wir können alle zusammen nicht ganz genau beschreiben, oder nicht ganz genau festmachen, was es liegt. Das ist so ein Bauchgefühl, das wir haben. Wir haben 4 Jahre lang sehr viel Bewegung gesehen, auf und ab. Am Anfang ist Donald Trump, hat man gesagt, er wird nie mehr zurückkommen. Dann ist er zurückgekommen und ist aber sofort in einem sehr extremen Wahlkampfmodus unterwegs gewesen, wo man gesagt hat, ja, nein, so wird das nicht. Dann hat man gesehen, dass er in der Umfrage plötzlich sehr stark ist, die beiden bröckeln. Dann ist Kamala Harris plötzlich gekommen, hat die Führung übernommen. Und jetzt gleicht sich alles wieder ein bisschen an. Kamala Harris hat es auch nicht geschafft, mehr Vorsprung sich zu erarbeiten, obwohl sie sehr, sehr viel mehr Geld hat in den Wahlkampfkassen als Donald Trump. Das gibt alles an eine Gemengelage, wo es immer noch sehr, sehr schwierig ist. Und ich würde nicht die Hand ins Feuer legen für das eine oder für das andere. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Donald Trump einigermaßen gute Chancen hat, Pennsylvania auf seine Seite zu ziehen.
Wissen werden wir es in ein paar Wochen. Wir begleiten natürlich den Wahlkampf in den USA nicht nur im Podcast «Apropos», sondern auch in unserem USA-Podcast «Alles klar Amerika», der jeweils am Mittwoch erscheint und natürlich auch auf unserer Webseite und in der App. Danke vielmals, Fabian, für deine Eindrücke aus Pennsylvania.
Danke dir, Miriam.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.